5. Mose 10, Abvers 12, hört das Wort Gottes. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst und den Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Siehe, der Himmel und aller Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte, und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Heere, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Weise und der Witwe Recht schafft und der Fremdling lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Und auch ihr sollt den Fremdling lieben, denn ihr seid ebenfalls Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Er ist dein Ruhm und er ist dein Gott, der bei dir diese großen und furchtgebietenden Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben. Deine Väter zogen nach Ägypten hinab mit 70 Seelen, aber nun hat dich der Herr, dein Gott, so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. Lasst uns beten. Himmlischer Gott, allmächtiger Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, du hast dich uns offenbart. Du hast uns nicht im Dunkeln gelassen, sondern du hast uns deinen Willen und deine Wahrheit in deinem Wort offenbart. Und Herr, wir danken dir, dass wir jedes Mal, wenn wir dein Wort aufschlagen und daran lesen, deine Stimme hören. Herr, wir bitten nun, dass du uns hilfst, deine Stimme zu verstehen. Nicht nur mit unseren Ohren, nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit unserem Leben. Hilf uns, himmlischer Vater, dass deine Worte unser Leben verändern. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen noch einmal kurz auf den Kontext blicken, denn Mose beginnt ja diese Worte mit "und nun". Das heißt, es folgt auf etwas, was vorher geschehen ist. Mose hat rekapituliert, wie Israel sich das goldene Kalb gegossen hat und wie sie somit gegen Gott und seinen Bund verstoßen haben. Wenn ihr euch erinnert, in Kapitel 9, Vers 17, da schreibt Mose: Da ergriff ich die beiden Tafeln und warf sie aus meinen beiden Händen und zerbrach sie vor euren Augen. Und das Zerbrechen der Tafeln hatte auch die symbolische Bedeutung, dass der Bund zwischen Gott und seinem Volk gebrochen war, zerbrochen war. Letzte Woche haben wir dann die ersten Verse von Kapitel 10 betrachtet und haben gesehen, dass Gott gnädig ist, dass Gott Gnade zeigt und seinem Volk gnädig ist. Er hat sich ihnen offenbart, er hat sie geführt durch die Wüste und er hat für sie gesorgt, indem er ihnen Priester gegeben hat. Wir haben gesehen, wie dies auch heute noch der Fall ist, dass Gott für uns sorgt in dem einzig wahren Hohepriester Jesus Christus. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Das ist die Frage, die wir heute Morgen stellen wollen, heute Abend stellen wollen. Die Frage, was fordert Gott? Gott hat seine Gnade gezeigt. Und die Frage, die darauf folgt, ist, was fordert Gott nun von seinem Volk? Was fordert Gott von uns? Wir lesen gleich in Vers 12. Was fordert Gott von dir als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele? Wenn wir den Vers zusammenfassen wollen, was fordert Gott von uns? Gott fordert von uns alles. Gott will unser Leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Das heißt nicht, wir sollen zitternde Angst vor Gott haben. Wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben. Wir sollen erkennen, wer Gott ist und eine entsprechende Haltung vor Gott einnehmen. Als Mose die Tafeln zerbrochen hatte, ist er nicht zu Gott gegangen und hat gesagt, hey, okay, pass auf, die Tafeln sind jetzt kaputt und wir haben ein kleines Problem. Ich weiß, das Volk war ein bisschen ungehorsam, aber wir könnten doch da noch was drehen. Mose wusste, wer Gott ist und hat eine Entscheidung getroffen, nämlich sich vor Gott zu demütigen und 40 Tage und 40 Nächte zu fasten. Mose hat nicht einfach so gesagt, okay, jetzt nächste Kapitel, sondern er wusste, wer Gott ist und hat angefangen zu fasten, um die Ehrfurcht vor Gott zum Ausdruck zu bringen, dass er wusste, okay, ich habe kein Recht, neue Gesetzestafeln anzufordern, ich habe kein Recht, dass Gott dem Volk gnädig ist und dennoch will ich versuchen, Gott zu zeigen, dass ich weiß, wer er ist und entsprechend vor ihm niederfallen. Wir sollen Gott fürchten, sagt Mose uns. Er sagt, wie zeigt sich diese Furcht nicht nur in unserem Fasten, nicht nur in unserem Beten, sondern dass du in all seinen Wegen wandelst. Die Furcht Gottes zeigt sich darin, dass wir das tun, was Gott von uns fordert. Wir müssen verstehen, es ist immer noch im Kontext der Gesetzgebung, der 10 Gebote. Gott hat Israel die 10 Gebote gegeben. Mose ist auf den Berg gegangen, hat die 10 Gebote empfangen. In Steintafeln ist runtergekommen, hat gesehen, wie Israel die Gebote gebrochen hat. Und er ist noch einmal hochgegangen und hat die 10 Gebote noch einmal erhalten. Gott fürchten bedeutet sein Wort lesen, sein Wort verstehen und danach handeln. Das ist letzten Endes Gottesfurcht. Und diese Gottesfurcht ist auch Teil unseres christlichen Glaubens. Jakobus schreibt, wir sollen nicht sein wie jemand, der sich in den Spiegel anschaut und vergessen hat, wie er aussieht, sondern wir sollen das Wort Gottes lesen und danach handeln. Und Jakobus beschreibt uns einen Christen, jemand, der Christus erkannt hat, der die Sünden vergeben bekommen hat. Es geht hier nicht darum, dass Gott fordert, dass wir unsere Errettung erkaufen und erarbeiten, sondern es geht darum, dass wir Gott erkennen als einen gnädigen Gott und ihn dennoch fürchten und in allen seinen Wegen wandeln. Und achte darauf, wie Mose weitergeht. Ihr sollt in all seinen Wegen wandeln und ihn liebst und den Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herz und mit deiner ganzen Seele. Es geht darum, dass wir Gott lieben. Das heißt, wenn wir Gott fürchten, bedeutet es auch, dass wir Gott lieben. Es ist nicht eine Furcht gemeint, die uns Angst vor Gott macht und dass wir Angst hätten, uns vor Gott zu nähern und dass wir immer damit rechnen müssen, dass wir als nächstes eine gescheuert bekommen, sondern es geht um eine Ehrfurcht, einen Respekt vor Gott, der Hand in Hand geht mit Liebe zu Gott. Dass wir Gott lieben. Und Liebe ist ein ziemlich abstrakter Begriff. Liebe ist für viele eine schöne romantische Idee. Liebe ist für viele, was Hollywood uns zeigt in den Filmen. Aber Liebe in diesem Kontext ist klar definiert im Vers 13, dass du den Herrn, deinen Gott, dienst und ihn liebst mit deinem ganzen Herz und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Mose hat erst gesagt, wir sollen Gott fürchten, indem wir in seinen Wegen wandeln, also dem Willen Gottes tun. Und jetzt sagt er, wir sollen Gott dienen und lieben, indem wir in seinen Wegen wandeln, seine Gebote halten, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen tun. Wir sehen also, dass Gottes Furcht und Liebe Hand in Hand gehen. Und genau das fordert Gott von uns. Gott fordert nicht eine blinde Gottesfurcht, die einfach nur darin besteht, dass wir ein Gesetz nach dem anderen halten, dass wir uns die 10 Gebote ausdrucken und jeden Abend uns hinsetzen und denken, okay, Gebot 1, check, Gebot 2, check, Gebot 3, check. So, es geht darum, dass wir die Gebote tun und Gott fürchten, zusammen mit Liebe, weil wir wissen, was Gott für uns getan hat. Wir sollen Gott lieben. Und wenn wir einen Menschen lieben, sei es unsere Eltern, unsere Freunde, Bekannte, Ehepartner, Freunde, was auch immer, dann tun wir Dinge für sie. Auch manchmal, wo wir keine Lust haben. Wir tun Dinge für sie, weil wir sie lieben. Sie fragen uns was und wir tun es. Nicht immer, und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich das nicht immer mit Freude mache und dass ich manchmal es auch nicht tue, aber wenn wir wirklich jemanden lieben, dann gehen wir manchmal die Extrameile. Und das ist das, was Gott von uns fordert. Wir sollen ihn lieben und deshalb die Gebote und Satzungen halten. Wir sollen nicht einfach nur blind die Gebote und Satzungen halten und wir sollen auch nicht einfach nur sagen, ich liebe Gott, sondern beides geht miteinander einher. Wir lieben Gott und halten deswegen die Gebote. Und deswegen kann Gott hier sagen, was fordere ich von euch? Ich fordere von euch nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Und wenn wir jetzt in Vers 16 springen, ich komme gleich auf die anderen Verse zurück, wenn wir in Vers 16 springen, schreibt Mose weiter und sagt, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Erinnert euch daran, Mose hat das Volk beschrieben in Kapitel 9, dass sie ein halsstarriges Volk waren, nicht um deiner Gerechtigkeit und deiner aufrichtigen Herzenswillen kommst du hinein, um in das Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr, dein Gott, seine Heidenvölker aus ihrem Besitz, damit er das Wort aufrechterhalte, dass der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. So sollst du nun erkennen, dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Und jetzt hat Mose das Volk kurz vorm Einzug ins Land noch einmal vor sich stehen und sagt zu ihnen, seid nicht mehr halsstarrig, sondern beschneidet eure Herzen. Und hier sehen wir etwas, was wichtig und entscheidend ist. Die Beschneidung, die Israel erhalten hat, war ein äußeres Zeichen von etwas, was innen Menschen geschehen sollte. Die Beschneidung am äußeren Leib der Jungen war ein Symbol von dem, was im Herzen des ganzen Volkes geschehen sollte. Seht den Kontrast. Mose sagt, nicht um deiner Gerechtigkeit oder um deines aufrichtigen Herzens willen, denn ihr Herz war nicht aufrichtig, sie haben Gott nicht gedient, sondern sie waren halsstarrig. Und jetzt sagt Mose, Gott fordert von euch, dass ihr euer Herz zu ihm hinwendet, dass ihr euch zu ihm umkehrt, dass ihr ihm anhängt. Und später in Kapitel 32, was wir wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so wirklich betrachten werden, gibt Mose dann die Verheißung, dass Gott die Herzen Israels beschneiden wird. Und dennoch, obwohl Gott handelt und die Herzen beschneidet, ist die Aufforderung auch an das Volk und auch an uns gegeben. Wir sollen aufhören, halsstarrig zu sein, uns gegen Gott zu wenden und wir sollen uns Gott zuwenden und ihm dienen. Wir sollen Gott lieben und fürchten. Achtet noch einmal auf die Verse 19 und 20. Und auch ihr sollt den Fremdling lieben, denn ihr seid ebenfalls Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Wieder werden wir aufgefordert, Gott zu fürchten, ihm zu dienen und ihm anzuhängen. Genau damit fordert Mose das Volk auf, Gott nachzufolgen. Mose nutzt diese Möglichkeit, die er hat. Erinnert euch daran, es sind Moses letzte Predigten, die er dem Volk gibt. Es sind die letzten Ansprachen, die er seinem Volk geben kann. Und Mose weiß, Israel wird jetzt in das verheißene Land einziehen. Und Mose sieht diese Möglichkeit als Chance für Israel, noch einmal sich dem Herrn zuzuwenden. Und Mose warnt Israel davor, nicht selbstgerecht und hochmütig zu werden, sondern sich auf Gott zu werfen und in Ehrfurcht und wahrer Gottesfurcht vor Gott in Demut ihm zu dienen und ihn zu lieben. Das ist letzten Endes das, was hier gefordert wird. Das ist das, was Mose dem Volk auferlegt. Das ist das, was Gott dem Volk auferlegt. Das ist das, was Gott von uns fordert. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Man hätte diesen Text nehmen können und man hätte hinschreiben können: Und nun, Gemeinde, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Und man hätte es in einen der Briefe Paulus setzen können. Okay, man hätte hier und da Worte verändern müssen und man hätte die Struktur vielleicht verändert. Aber es sind Worte, die wir im Neuen Testament hätten finden können, wo Paulus uns auffordert, gottgefällig zu leben. Oder wir hätten in den Hebräerbrief packen können, wo wir im Hebräerbrief finden, dass wir aufgefordert werden, Gott zu fürchten, denn unser Herr ist ein verzehrendes Feuer. Seine Aufforderung nicht nur an das Volk Israel zur Zeit Moses, eine Aufforderung an das Volk Gottes generell. Gott zu fürchten, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Das ist die Frage, die mit der Mose einleitet. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Ich denke, es ist berechtigt, eine weitere Frage zu stellen, wenn wir all diese Aufforderungen lesen. Und das ist die eigentlich entscheidende Frage, die wir stellen sollten. Warum fordert Gott all dies von Israel? Warum all diese Aufforderungen? Das ist eigentlich die Antwort auf diese Frage, sollte uns helfen und sollte es uns erleichtern, all diese Forderungen zu tun. Was ich aufgefallen ist, ich habe immer wieder Verse übersprungen, denn das sind die Verse, die uns die Frage beantworten. Warum fordert Gott all dies? Wir fangen an mit Vers 14. Mose predigt zum Volk. Und stellt euch vor, Mose ist erhöht auf einem Berg oder Hügel und das Volk, tausende von Menschen sind vor ihm und Mose sagt: Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinen Gott. Schau sie dir an, die Schöpfung. Betrachte jeden einzelnen Stein und jeden Baum und jeden Strauch und jeden Vogel und jedes kriechende Tier und die Schönheit der Schmetterlinge und die Schönheit des Himmels und die Schönheit der Sterne bei Nacht und all dies gehört Gott. Jedes einzelne Tier, was wir in der Wüstenwanderung entdeckt haben. Jedes einzelne Vöglein, was um uns rum schwirrt und zwitschert. Jeder einzelne Felsen gehört alles Gott. Er ist nicht nur der Schöpfer, er ist der Besitzer von all diesem. Nichts in diesem Universum gibt es, was nicht Gott gehört. Und dann kommt eigentlich, also will die Pointe, der Höhepunkt. Mose sagt: Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Was für eine Aussage. Gott hat alles. Gott ist der Eigentümer von allem. Und dennoch hat Gott sein Herz euren Vätern zugewandt. Dennoch hat Gott sich entschieden, Abraham zu berufen und Isaak und Jakob. Und was heißt es? Dass er sie liebte. Gott hat sein Volk geliebt. Weiß nicht, wie intensiv ihr die Geschichte dieser drei Leute gelesen habt, aber Abraham war nicht der beste Mensch, der auf Erden gewandelt hat. Isaak war nicht der beste Mensch. Jakob war Trickbetrüger. Jakob hat seinen Onkel um Schafe und alles Mögliche betrogen. Jakob hat Tricks angewandt, um sein Vermögen zu vermehren. Und dennoch heißt es, dass Gott sein Herz ihnen zugewandt hat, weil er sie liebte. Gott liebt sein Volk. Und nicht nur das, dass er sie liebte und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Euch, wie es heute der Fall ist. Später, in Vers 22, sagt Mose, deine Väter zogen nach Ägypten hinab mit 70 Seelen, aber nun hat dich der Herr, dein Gott, so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. Als die Brüder Josef nach Ägypten verkauft haben, zu dem Zeitpunkt hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass die Familie in Ägypten endet. Aber am Ende von 1. Mose ist Jakob mit seiner gesamten Verwandtschaft nach Ägypten gezogen. Und diese gesamte Verwandtschaft waren 70 Menschen, samt Tiere und Vieh und was sie alles besessen haben. 70 Menschen. Als Pharao nach Pharao gestorben ist, war Israel so zahlreich, dass das zweite Buch Mose damit anfängt, dass der Pharao, der Jakob und Josef nicht mehr kannte, Angst vor Israel bekommen hat, weil sie so viele waren und sie deshalb versklavt hat. Schon dann hat Gott seine Treue und seine Liebe gezeigt, hat Israel selbst im fremden Land zahlreich werden lassen. Und jetzt sagt Mose, jetzt, wo ihr vor dem verheißenen Land steht, seid ihr zahlreich wie Sterne. Erinnert euch an die Verheißung an Abraham, wie er bei Nacht mit Gott redet und Gott sagt zu ihm, schau in den Himmel, ich werde dein Nachkommen machen, so zahlreich wie die Sterne. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemals versucht habt, Sterne zu zählen. Es ist ganz interessant, wenn man in der freien Wildbahn schläft und einschlafen will, weil irgendwann schläft man ein, weil man kommt nicht weit. Es wirkt fast so, als ob das Volk so groß war zu diesem Zeitpunkt, dass Mose den Überblick verloren hat. Das Volk war zum Zeitpunkt des Auszugs so groß, dass Mose gesagt hat, okay, ich muss Ältesten einsetzen, ich muss Familienoberhäupter einsetzen und die wiederum regeln die einzelnen Familien. Und wenn die Familien Streitigkeit haben, gehen sie zu den Familienoberhäuptern. Und wenn die das nicht lösen können, gehen sie zu den Ältesten. Und wenn die Ältesten das nicht lösen können, dann kommen sie zu mir. Das Volk war riesig. Mose konnte das Volk nicht mehr handeln. Mose hatte das Volk nicht mehr unter Kontrolle. Aaron hatte das Volk als Priester nicht mehr unter Kontrolle. Und darin zeigt sich die Gnade Gottes. Darin zeigt sich, dass Gott sein Volk geliebt hat, dass obwohl es in Gefangenschaft gegangen ist, obwohl es in der Wüste gegen ihn gesündigt hat, er es so zahlreich gemacht hat wie Sterne. Gott war seinem Volk gnädig. Gott fordert so viel von uns, sieht es manchmal aus. Aber wir vergessen die andere Seite der Medaille. Gott liebt uns über alles. Gott liebt sein Volk. Gott lässt sein Volk nicht mehr los. Was heißt es? Gott hat Israel nicht ins Land gegeben, das Land gegeben in Kapitel 9, weil es so gerecht war oder weil es so tolle Herzen hatte. Sondern wegen der Sünde der Heidenvölker und damit er das Wort aufrechterhalte, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Wenn wir lesen, was Gott von uns fordert, dann könnten wir denken, was für einen mächtigen und heiligen Gott haben wir und wie soll ich ihm jemals dienen können. Aber wir sollten eigentlich lesen, was für einen heiligen und mächtigen Gott haben wir, der uns liebt. Denn Gott ist treu. Gott hat Abraham, Isaak und Jakob eine Verheißung gegeben. Und Gott hat diese Verheißung erfüllt in Israel und in Christus. Und mit diesem Gott haben wir es zu tun. Ein Gott, der uns liebt über alles. Und der uns aufnimmt. Achtet darauf, wie Mose Gott beschreibt. Mose beschreibt Gott nämlich in all dem nicht als einen angsteinflößenden Gott, sondern einen mächtigen, liebenden Gott. In Vers 17 schreibt er, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herrscher und der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und keine Bestechungsgeschenke annimmt. Der mächtige Herrscher von Himmel und Erde, der furchtgebietende Gott, der herrliche Gott, der unbestechliche Gott, wenn man so will. Und dann geht er weiter, der Weise und der Witwe Recht schafft und dem Fremdling lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Weil es in der damaligen Gesellschaft drei Kategorien von Menschen geht, die sozial keine Hoffnung hatten. Da waren das Waisen, Witwen und Fremde. Als Fremder bist du durch ein Land gereist und hattest vielleicht genug Nahrung für den Anfang mitgenommen. Irgendwann warst du darauf angewiesen, dass Leute nett genug waren, dir Lebensmittel zu verkaufen oder sogar zu schenken. Irgendwann brauchtest du neue Kleidung. Waisen hatten keine Chance, wenn ihre Eltern verstorben waren. Wer hat sich um die Waisen gekümmert? Wer hat sich um die Witwen gekümmert? Das Problem herrschte bis in die Gemeinde hinein, dass Paulus im Timotheusbrief anfängt zu regulieren, wie man mit Witwen umgeht, damit eine klare Regel herrschte, damit sich um sie gekümmert wird. Und Gott wird beschrieben als derjenige, der Recht schafft für Waise und Witwen. Leute, die niemand hatten, der für sie eingetreten ist. Der den Fremden liebt. Und ohne allegorisch und in vielen Bildern reden zu wollen, es ist doch letzten Endes ein Bild auf uns. In gewisser Weise waren wir Waisen, Witwen, Fremde. Paulus beschreibt uns im Epheserbrief als Fremdlinge ohne Bürgerrecht, die in Christus zu Hausgenossen, Familienmitgliedern Gottes geworden sind. Das ist der Gott, mit dem wir uns hier beschäftigen. Ich habe die Predigt bewusst so aufgebaut, dass ich uns die Last dessen aufzeige, was Gott von uns fordert, um dann uns zu der Herrlichkeit zu führen, die Gott über sich selbst hier offenbart. Dass er uns liebt, dass er uns angenommen hat als Fremdlinge, dass er uns Gnade geschenkt hat und dass er treu ist, um es mit Worten aus dem Neuen Testament zu machen. Unsere Untreue, wenn wir die Aufgaben nicht erfüllen, hebt Gottes Treue nicht auf. Gott ist der treue Gott. Die Untreue Israels in der Wüste, als sie gegen ihn gesündigt haben und sich sogar einen Götzen gemacht haben, einen Götzen von einem Ausmaß, den wir uns nicht vorstellen können, hat die Treue Gottes nicht aufgehoben. Gott ist treu zu uns. Deshalb fordert Gott von uns, dass wir treu zu ihm sind. Lasst uns beten.